Langfristig ist auch geplant, den Grundriss der Wohnungen zu verändern und in Küche und Bad Fenster einzubauen. Insgesamt steckt die Wohnungsbaugesellschaft Marzahn, ein Unternehmen des Landes Berlin, 50 Millionen Mark in die Sanierung dieses Gebäudes, das 1985 entstanden ist. Wenn es fertig ist, soll es einen Neubaustandard haben, der dann über Jahre hinweg nur noch ganz normale Reparaturen verlangt. Dass die Sanierung der Häuser jetzt so aufwendig und auch dementsprechend teuer ist, hängt, wie Erika Gröber sagt, mit der Geschichte Marzahns zusammen.
Marzahn ist ja zwischen 77 und 87 entstanden, 60.000 Wohnungen in Plattenbauweise. Es war damals auch ein schnelles Programm. Man wollte die Wohnungsfrage in Berlin lösen. Man musste ja zu DDR-Zeiten 7 und noch mehr Jahre auf eine Wohnung warten. Also der Bedarf war riesengroß. Und dann ist Marzahn sozusagen hochgezogen worden in einer relativ kurzen Zeit. Und in den ganzen Jahren danach, nachdem die Häuser standen, ist eigentlich keine richtige, wie man das so kennt als Vermieter, normale Instandhaltung erfolgt. Also dass man peu à peu immer wieder was ausgebessert hat, was ausgetauscht hat. Die Häuser standen und wurden lediglich bewirtschaftet und vermietet.
Die Nachwirkungen der Minimalpflege hat die Wohnungsbaugesellschaft nach der Wende zu spüren bekommen. Sie verwaltet 36.000 der insgesamt 60.000 Wohnungen in Marzahn und hat nach 1990 erst einmal eine Bestandsaufnahme gemacht. In erster Linie hatten die Häuser vor allem Betonschäden.
Dass eben Nässe, Wärmedurchlässigkeit, also dass nicht die Dämmung nicht geordnet war, vor allen Dingen auch in den Dachbereichen, dass die Stränge zum großen Teil versortet waren, also das heißt die Zu- und Abwasserstränge, dass die Fenster undicht waren, das war so eine problematische Geschichte und natürlich dann auch so Schönheitsgeschichten wie Treppenhäuser, die dann eben nach, weiß ich, 10 Jahren, 15 Jahren dringend einer Überholung oder Renovierung bedurften.
Auch viele Altbauten am Prenzlauer Berg sahen so aus, als ob überhaupt nichts passiert wäre und sie dringend renoviert werden müssten. Ulrich Rebuschatis von der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Prenzlauer Berg bezeichnet diese Gebäude als Häuser mit schlechter Ausstattung.
Außentoiletten, Einfachfenster, ja, ich sag mal Fassade noch mit den Einschusslöchern aus dem Kriegsgeschehen im Prenzlauer Berg, Durchlaufschäden im Dach, Holzschädigungen, also Holzhausschwamm, tierischer Befall oder ähnliches. Ja, ich sag mal, wackelnde Geländer in den Sanitärbereichen der Wohnungen durch Feuchtigkeit zerstörte Dielung. Also wirklich teilweise schlimmste Zustände.
Erst in den 70er Jahren haben die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften begonnen, die Häuser aus der Jahrhundertwende komplex zu sanieren, wie man es damals in der DDR nannte.
Das heißt also Instandsetzung der Grundsubstanz, Sanierung der Stränge, der Haustechnik, aber eben keine Modernisierung, wie wir es heute kennen, also keine Zentralheizungen, maximal Gas-Einzelheizer in Küche-Bad-Bereich, neue Fenster, DDR-Standard, sicher Materialprobleme, also Holzprobleme, Fassadeninstandsetzung. Also das Haus wurde quasi auf das Niveau der 70er Jahre gehoben, aber eben wenig modernisiert.
Bei dem großen Bestand und den knappen Mitteln konnte immer nur ein kleiner Teil der Altbauten nach DDR-Standard saniert werden. Ulrich Rebuschatis hat es einmal durchgerechnet.
Wir haben also mit unterschiedlichem Standard pro Jahr 1000 Wohnungen instand gesetzt. Die kommunale Wohnungsverwaltung hatte damals 90.000 Wohnungen in der Verwaltung. Im gesamten Stadtbezirk waren es ungefähr 110.000 Wohnungen. Und wenn man das dann mal durchrechnet, hätten wir 110 Jahre gebraucht, um einmal rumzukommen. Das heißt also, aus diesem Grunde war oder ist der Zustand, den man heute sieht, noch nach wie vor nicht anders an den Häusern, die nicht angefasst worden sind, als er eben quasi 1945 nach dem Kriege war.
Die Kosten für die Sanierung und Modernisierung solcher Häuser belaufen sich heute auf rund 2.800 Mark pro Quadratmeter. Wenn die Wohnungen neue Heizung, Strom, Abwasser und Wasserleitungen und Fenster haben, das Treppenhaus auf Vordermann gebracht worden ist und das Dach wieder dicht ist, dann liegen die Mieten zwischen 6 und 9 Mark pro Quadratmeter. Doch mit den Mieten allein lässt sich die Sanierung nicht bezahlen. Finanziert wird das Ganze im Prenzlauer Berg ebenso wie in Marzahn vor allem mit zinsgünstigen Darlehen und Krediten von Bund und Land. Die Mieter in Marzahn, die in dem bereits sanierten Hochhaus wohnen, sind auf alle Fälle froh, dass endlich was getan wurde und die Vorzüge der Modernisierung sogar sichtbar sind.
Das Wasser ist natürlich wieder besser. Wir hatten rostiges Wasser. Badewanne muss es erstmal ablaufen lassen. Das Wasser alles wieder sauber, alles schön.
Ich bin eigentlich zufrieden. Ja, ist eigentlich alles sehr schön. Wir haben ja die Wohnungsstrang saniert und haben Bad fließen lassen, ne, was natürlich sehr schön ist. Und auch hier was außen gemacht wurde, die Flure und so weiter. Also Man kann zufrieden sein.
Die beiden Berliner klingen ganz zufrieden mit ihren sanierten Altbauwohnungen am Prenzlauer Berg. Doch noch immer wohnt in den neuen Bundesländern jeder Vierte in einem Plattenbau. Damit diese Siedlungen attraktiv werden, um in den eilig hochgezogenen Vierteln das nachzuliefern, was die Baukolonnen der DDR schon aus Kostengründen vernachlässigten, dazu bedarf es eines gehörigen Engagements von Stadtplanern und Architekten. Ein erfolgreiches Beispiel schildert aus Leipzig Silvia Stadler.
Gleich an die alten Gründerzeitviertel mit den 100-jährigen Mietshäusern hat man Grünau angefügt. Dort am westlichen Rand der Großstadt wurde 1976 der Grundstein in die grüne Wiese gelegt. Gut ein Jahr später nahm das Ehepaar Wattler symbolisch den ersten Schlüssel für die erste Dreiraumwohnung in Empfang. Der Arbeiter Horst Wattler, nicht SED, aber Gewerkschaftsmitglied, hielt die Dankesrede.
Also für mich war es was ganz Besonderes. Unsere Firma hieß damals Spezialbaukombinat Magdeburg. Da habe ich die Wohnung hier als Auszeichnung bekommen. Wir wohnten ja in Altbau, 100-Jahres-Haus. Und der Abort war auf dem Hofe, wo wir die Wohnung haben hier angeguckt, wie Tag und Nacht. Und das war eben der Luxus.
Schon nach einem halben Jahr wohnten 1300 Menschen im ersten Bauabschnitt. Seltsam durcheinander hat man die Blocks in die Landschaft gestellt. Postboten brauchten ewig, um sich in den karreartigen Straßen zurechtzufinden. Zum Arbeiten, Einkaufen, zum Friseur oder Arzt mussten die Bewohner in die Altstadtquartiere zurückfahren. Nur langsam wurden Gehwege und Straßen fertig, schneller die ersten Kaufhallen und Kindergärten. Unverzichtbares Zubehör in den ersten Jahren war ein Beutel mit Gummistiefeln zum Wechseln, sobald man sich dem heimischen Quartier näherte. In den ersten Jahren sprach jeder nur von Schlammhausen, sagt Inge Wattler.
Wir mussten ja mit Gummistiefeln gehen. Die mussten wir uns ja dann kaufen. Wenn es geregnet hatte, war ja keine trockene Straßen, war ja alles schlammig dann. Wenn sie keine Gummistiefel haben, dann wären sie versunken.
Inzwischen sind die Bäume vor den ersten Neubauten fast so hoch wie die Sechsgeschosser selbst. Auch die Mieten machten einen Sprung, bezahlten die Wattlers für ihre 63 Quadratmeter am Anfang nur 90 Mark warm, so müssen sie heute 700 Mark berappen. Das ist für eine sanierte Neubauwohnung noch immer günstig in Leipzig. Doch die Stadtplaner wollen, dass die Menschen nicht nur wegen der billigen Mieten in Grünau bleiben. Denn auf lange Sicht ist die Stadt auf den großen Wohnungsbestand in der Platte angewiesen. Man will verhindern, dass nur noch die nach Grünau ziehen, die es sich woanders nicht mehr leisten können. Bislang stimmte die soziale Mischung, wie Stadtplaner das nennen. Der Arzt wohnte neben dem Maurer, der Lehrer neben dem Arbeitslosen. Damit sie alle bleiben und Grünau nicht zum Slum verkommt, wurden viele Ideen geboren und zum Teil schon verwirklicht. Problem Nummer eins ist die allgegenwärtige Parkplatznot. Die bislang autofreien Innenhöfe der riesigen Wohnblocks sollten nicht zu Parkplätzen verkommen, war zum Beispiel ein Ziel, das Sachsens Innenminister Klaus Hadrath kürzlich auf einem Forum stellte.
Das ganze Problem der Parkplätze muss so gelöst werden, dass die Kühle des Blechs der Autos sich nicht umsetzt in der Kühle der Atmosphäre unter den Bewohnern. Wir müssen also die Parkplatzprobleme lösen. Wir müssen mehr tun für Grün zwischen den ganzen Plattenbausiedlungen.
Garage und Grün zu verbinden, hat man bei einer ungewöhnlichen Tiefgarage geschafft, die derzeit in einem sehr eng gebauten Viertel entsteht. Die Baugenossenschaft, der die Häuser an der Mannheimer Straße gehören, baut bis September eine halbversenkte Tiefgarage. Auf ihrem Dach entstehen begrünte Mietergärten. So denen von den Loggias der Erdgeschosswohnungen eigene Zugänge geführt werden. Ähnliches soll noch in diesem Jahr in einem weiteren Häuserblock entworfen werden, dann aber wird das Dach mit einem großen Park für alle begrünt. Auch ein Parkhaus ist bereits fertig, eine größere Parkpalette noch im Entstehen. Es zeigt sich, dass die Grünauer auch gebührenpflichtige Parkplätze akzeptieren, weil sie ihnen abends die lästige Parkplatzsuche ersparen. Neben der Not mit den Parkplätzen beschäftigt die Grünauer noch etwas anderes, sagt Bernd Puckelwald vom Amt für Stadtsanierung.
Es wird sehr viel moniert, dass sich bestimmte Sitten hier eingeschlichen haben. Es wird auf Fußwegen mit dem Auto gefahren. Es werden Dinge, die frisch errichtet wurden für viel Geld, relativ schnell wieder zerstört. Und das stört die Bürger ganz massiv.
Vor kurzem hat sich eine kleine Bürgerwehr gebildet, die regelmäßig durch die Straßen patrouilliert. Auf ausdrücklichen Wunsch der Anwohner sehen auch öfter Politessen nach dem Rechten. Etwa 9,3 Millionen Mark flossen in den letzten Jahren allein in die Wohnumfeldverbesserung. Davon wurden Radwege gebaut und Bäume gepflanzt. Ein Wunsch, der bei den Grünauern Mauern schon zu DDR-Zeiten ganz oben stand, wird Ende des Jahres Wirklichkeit. Dann öffnet das neue Spaßbad, entworfen vom Stuttgarter Stararchitekten Günter Behnisch. Gleich daneben, an dieser neuen Freizeitoase, entsteht mitten auf dem ansonsten flachen Bauland Grünaus eine begrünte Hügellandschaft. Während diese künstlich angelegt werden muss, entstanden die Einkaufsmeilen und neue Geschäfte in den letzten Jahren wie von selbst. Im neuen Allee-Center mit über 130 Geschäften fand gleich noch ein Kinoplatz. Selbst viele junge Grünauer sagen, ihr Viertel sei längst besser als sein Ruf.
Es ist besser geworden.
Ich sage mal, es ist eigentlich nicht so das Vorurteil, dass Grünauer Ghetto ist oder so, als Schimpfwort genannt. Also man kann hier im Prinzip richtig schön viel machen. Man hat ja seine Freunde, das ist wie in anderen Gegenden auch.
Immer neue Varianten von Spielplätzen boten die Städtebauer den Jugendlichen an, auf denen sie sich beim Selberbauen von Holzhäusern erproben können, auf denen nagelneue Klettergerüste und Streetballtore aufgestellt wurden. Die Schulhöfe bleiben ganztägig geöffnet, um Alternativen zu bieten. Doch es gibt, alarmierend aus Sicht von Soziologen, längst nicht mehr so viele Kinder in Grünau wie am Anfang. Längst sind etliche Kindergärten und Grundschulen geschlossen, von 5 Gymnasien bleiben nur 2. Wenn diejenigen, die hier groß wurden, einen eigenen Haushalt gründen, wird sich zeigen, ob die Bemühungen der Stadtplaner in den letzten Jahren etwas genutzt haben. Noch zieht ein Jugendlicher abends auf dem Sofa in seinem Clubhaus eine negative Bilanz.
Hier wohnen, das ist vielleicht nicht so ideal. Also kinderfreundlich ist es nicht. Wenn man sieht, dass hier die 6-Jährigen, 7-Jährigen abends um 8 nicht mehr auf die Straße gehen können, weil sie Angst haben, für junge Familien gar nicht zu empfehlen, Grünau.
Doch die Älteren, die so wie das Ehepaar Wattler schon seit über 2 Jahrzehnten hier Wurzeln schlugen, wollen immer hier bleiben.
Bis wir sterben, muss ich sagen. Wir haben die Kaufhalle hier vor uns, die S-Bahn, die Straßenbahn. Wir haben da nicht auszusetzen.
Noch halten sich Zustimmung und Ablehnung für Grünau die Waage. Wie das Pendel ausschlägt, werden die nächsten Jahre entscheiden.
Sie hörten das Abendjournal, Redaktion und Moderation Birgitta Berger. Bayern 2 Radio, es ist 21.50 Uhr.
Kultur.
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 Kultur aktuell.
Nun bin ich der Meinung, dieses ganze Reformchen ist ja die ganze Aufregung nicht wert. Also man muss ja die Kirche im Dorf lassen. Ich finde, es war nicht sonderlich überzeugend, was die Kommission da ausgearbeitet hat. Aber das Reformchen ist so minimal, dass sich die ganze Aufregung darüber nicht lohnt. Und man muss da einfach wirklich ein bisschen mit Gelassenheit und Humor die Dinge betrachten.
Verleger Viktor Niemann vom Münchner Piper Verlag heute Mittag zum Urteil des Bundesverfassungsgerichtes in Sachen Rechtschreibreform. Am Mikrofon begrüßt Sie Moritz Hohlfelder. Reformchen oder doch ein Krieg um Wörter? Wir werden das in den knapp 10 Minuten unserer Sendung nicht klären können, aber wollen, nachdem heute die Rechtschreibreform von den Karlsruher Richtern juristisch bekräftigt wurde, doch den ganzen Vorgang noch einmal durchleuchten. Tatsache ist, bis jetzt haben sich 31 Gerichte auf verschiedensten Ebenen mit der Reform beschäftigt, 19 haben pro Reform entschieden und 12 kontra. Laut abschließendem Bundesverfassungsgerichtsurteil heute kann die Reform ab 1. August umgesetzt werden. Unabhängig davon wird es noch zu Volksentscheiden kommen, geplant zum Beispiel in Schleswig-Holstein, die das alles regional wieder außer Kraft setzen können. Das Tauziehen um das neue Regelwerk dauert nun schon seit 1984 an. Wer weiß, ob es jemals wirklich beendet sein wird. Manche Experten erwarten schon, dass sich unsere Republik zukünftig wieder teilen werde in die Welt der Neu- und der Altschreiber, dann nicht etwa getrennt durch einen eisernen Vorhang, sondern durch einen der Wörter. Das Bundesverfassungsgerichtsurteil heute wurde erwartungsgemäß begrüßt von der Kultusministerkonferenz, vom Lehrerverband, vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, von den Schulbuchverlagen und natürlich vom Verlag Bibliographisches Institut in Mannheim, der den Duden herausgibt. Wobei das mit den Verlagen natürlich so eine Sache ist, manche haben sich bereits eine goldene Nase verdient an der Umstellung, eben etwa Wörter- und Schulbuchverlage aus Alt mach Neu, andere fürchten die Kosten der Umstellung bzw. einer möglichen Rückumstellung, dritte fahren bisher zweigleisig, geben manche Bücher im Moment nach alter, andere bereits nach neuer Rechtschreibung heraus. Und jetzt Christian Wachinger, Lektor vom Hansa Verlag.
Es ist tatsächlich so, dass in meiner Abteilung hier bei den Klassikern Texte vor 1900 oder auch vor 1800 bearbeitet und neu gedruckt werden. Hierzu modernisieren wir in aller Regel die Texte, wie man sagt, behutsam. Das heißt, dass wir auch täglich damit konfrontiert sind. dass die Sprache und auch die Schreibung, die Rechtschreibung, doch Gegenstand einer allmählichen Entwicklung sind, dass manche Hässlichkeit und Not, auch Not unserer Schüler, durch Rechtschreibreformen per Dekret etwa 1901 bedingt sind, verursacht sind. Und wir insofern auch über den heute noch gültigen Stand hinaus es vorziehen würden, die Rechtschreibung sich entwickeln zu lassen. Dieses schöne evolutive Prinzip ist leider durchbrochen. Ich glaube aber, dass sich dies nicht durchsetzen lassen wird, sondern dass der letztliche Erfolg der ganzen Bemühung eine Liberalisierung, ein produktives Chaos sein wird.
Statements von Verlagen zur Rechtschreibreform. Ich bin jetzt telefonisch verbunden mit Hans Krieger, Reformgegner und Autor des Buches »Der Rechtschreibschwindel – Zwischenrufe zu einem absurden Reformtheater«, erschienen im Leibniz Verlag. Herr Krieger, es wurde zwar schon oft gesagt, aber man kann es gar nicht oft genug wiederholen. Was bedeutet die heute bestätigte Rechtschreibreform tatsächlich für unsere Sprachkultur?
Die Rechtschreibreform in ihrer jetzigen Form, falls sie durchgesetzt würde, würde zu einer Verarmung des Ausdrucksreichtums unserer Sprache führen, denn sie eliminiert ja hunderte von zusammengesetzten Wörtern, die einfach ersatzlos wegfallen. Sie ebnet außerdem Bedeutungsunterscheidungen ein. Sie stemmt sich teilweise ja auch gegen den natürlichen Fluss der Sprachentwicklung, was ja eigentlich eine Schreibreform niemals tun darf, dreht also das Rad der Entwicklung zurück. Und vor allen Dingen, was langfristig ganz verheerend ist, sie enthält gravierende Verstöße gegen die Logik der Grammatik. Das heißt, sie ist mit dem Sprachgefühl nicht vereinbar, also mit dem Sprachgefühl auch nicht zu verstehen. Das heißt, sie führt zu einer Lahmlegung und langfristig Austrocknung des Sprachgefühls. Und was das für die Sprachkultur bedeutet, das kann wohl jeder sich ausmalen.
Das Ganze wird natürlich erst plastisch, wenn Sie ein Beispiel nennen.
Nehmen wir doch das einfache Beispiel. Man kann sagen, dass die Sprache einerseits und ihre Schreibung andererseits sich auseinander entwickeln. Das eine ergibt sich aus dem anderen. Die Schreibung wirkt wieder auf die Sprache zurück, wie sie aus ihr hervorgegangen ist. Man kann andererseits sagen, dass Sprache und Schreibung sich auseinander entwickeln, das heißt divergierend entwickeln, ja, mit immer größer werdendem Abstand. Das sind zwei unterschiedliche Bedeutungen, die wir bisher durch unterschiedliche Schreibung ausdrücken, einmal getrennt geschrieben, einmal zusammengeschrieben. Diese Unterscheidung wird, wenn die Reform durchgeht, in Zukunft nicht mehr möglich sein. Das ist ein Beispiel dafür, für Dinge, die wir einfach gar nicht mehr ausdrücken können.
Weil das immer auseinandergeschrieben wird.
Es gibt dann nur noch die getrennte Schreibung.
Und allenfalls der Hörfunk kann das noch leisten,
ja,
durch die Betonung.
Eben. Die gesprochene Sprache kann es noch, aber wir schreiben und lesen ja viel mehr, als wir sprechen, nicht? Also es wird dann natürlich auf die gesprochene Sprache irgendwann auch zurückwirken.
Haben denn die Reformgegner noch eine Chance? Es steht ja zumindest noch ein Volksentscheid an.
Es steht jetzt der Volksentscheid in Schleswig-Holstein an. Da hat ja das Verfassungsgericht auch schon angedeutet, dass es vermutlich keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen einen solchen Volksentscheid hat. Dass wir quasi eine schleswig-holsteinische Sprachinsel bekommen, wo man ein bisschen anders schreibt als drumherum. Und auch das findet das Verfassungsgericht nicht so gravierend. Auch hier zeigt es sich sprachwissenschaftlich so naiv und uninformiert wie auch in seinem ganzen Urteil. Denn selbstverständlich ist ja die Einheitlichkeit der Geltung die Voraussetzung dafür, dass eine Regulierung der Rechtschreibung überhaupt einen Sinn macht. Nichts anderes als diese Einheitlichkeit soll ja eine Normierung der Schreibung erreichen. Und auch schon deswegen wäre der einzige Weg, nun eine sogenannte Rechtssicherheit zu erreichen, schleunigst zu dem alten Zustand zurückzukehren und die Reform zu kippen.
Ein Land wie zu Zeiten babylonischer Sprachverwirrung. Vielen Dank, Hans Krieger, Autor des Buches »Der Rechtschreibschwindel – Zwischenrufe zu einem absurden Reformtheater«. Das war's von Kultur aktuell. Sie hören uns wieder morgen früh zum 8.30 Uhr hier in Bayern 2 Radio.
Bayern 2 Radio. Nachrichten. 22 Uhr.
Deutschlandfunk, die Presseschau. Heute mit Kommentaren zum Urteil über die Rechtschreibreform. Offen ist auch, wann der Einführung an den Schulen die Durchsetzung der Reform in den Amtsstuben folgt. Hier hat das Gericht eine sibyllinische Wortwahl bevorzugt, die es den Länderregierungen schwer machen dürfte, mit Brachialgewalt vorzugehen. Soweit die Welt. Die Süddeutsche Zeitung hält fest, Das Bundesverfassungsgericht hat sich aus der Orthographie herausgehalten. Völlig abstinent ist es dabei dennoch nicht geblieben, wie ein Passus zeigt, der als Hinweis auf die in Schleswig-Holstein mögliche Sonderregelung gedeutet wird. Es gebe zwar, heißt es da, im Interesse einer funktionierenden Kommunikation das Erfordernis einer hochgradig einheitlichen Schreibung. Das bedinge aber keine Übereinstimmung bis ins letzte Detail. Gemessen an der Wertschätzung, die Rechtschreibdinge hier genießen, haben die Richter sich weit aus dem Fenster gelehnt. Immerhin kann diese Stelle auch als kaum verkappter Aufruf zu mehr orthografischem Laissez-faire verstanden werden. Pessimisten würden sagen, zu mehr Wurstigkeit, kommentiert die Süddeutsche Zeitung. Die Stuttgarter Nachrichten bemerken: Die nächste Hürde steht schon. Der Bürgerentscheid in Schleswig-Holstein am 27. September parallel zur Bundestagswahl. Sollte der Entscheid Erfolg haben, müsste ein Land ausscheren. Das Bundesverfassungsgericht hat sich vorbeugend in diesem brisanten Punkt weit aus dem Fenster gelehnt. Das Regelwerk müsse nicht bundeseinheitlich sein. Eine Auffassung, die klar der Wiener Erklärung, Grundlage der Reformeinführung, widerspricht. Dort wird die Einheitlichkeit der Rechtschreibung im deutschen Sprachraum eingefordert. Genau darauf pochten bisher auch die Kultusminister, aus gutem Grund. Was bliebe von einem Reformchen noch übrig, wenn Schüler in Deutschland am Ende nach unterschiedlichen Regeln unterrichtet würden, fragen die Stuttgarter Nachrichten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung meint: Es sind nicht die Regeln, weder die alten noch die neuen, die ein Chaos provozieren. Verantwortlich für den Niedergang der Rechtschreibung ist vielmehr der Mangel an Bereitschaft, sich an Regeln zu halten oder sie überhaupt zu lernen. Der Streit über die Rechtschreibung lenkt vom eigentlichen Skandal ab. Immer mehr Schüler beherrschen die Grammatik nicht, sogar mancher Gymnasiast kann keine vollständigen, logisch gegliederten Sätze bilden. Wer sich nicht präzise und differenziert ausdrücken kann, wird aber auch in der Entwicklung seiner Denkfähigkeit zurückbleiben. Das ist die Gefahr. Und dagegen hilft nur Lesen, Schreiben, Üben, betont die FAZ.
Es wird 9 Uhr.
SWR 4 aktuell.
Baden-Baden, FDP-Generalsekretär Westerwelle geißelt die Kultusministerkonferenz. Die Kultusminister sollten sich auf das Wesentliche konzentrieren, beispielsweise darauf, ein Abitur nach 12 Jahren in ganz Deutschland anzubieten oder mehr Computer an den Schulen. Stattdessen entschieden die Minister darüber, mit wie viel F man Schifffahrt schreibe. Damit mache sich die Konferenz überflüssig. Der FDP-Generalsekretär geht außerdem davon aus, dass sich die Rechtschreibreform mit politischen Mitteln doch noch abwenden lässt.
Die FDP-Politiker Westerwelle und Kleinert wollen ihren Widerstand gegen die Rechtschreibreform trotz der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht aufgeben. Der Richterspruch ändere nichts daran, dass die neuen Regelungen noch nicht als Amtssprache eingeführt seien, sagte Generalsekretär Westerwelle der Rheinischen Post. Es sei durchaus möglich, dass der Bundestag dies auch weiter verhindern werde. Der rechtspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Kleinert meinte in demselben Blatt, der Bundestag sei frei, an seinem Beschluss gegen die Einführung der neuen Rechtschreibung als Amtssprache festzuhalten.
Und nun, meine Damen und Herren, wir erinnern. Heute vor 30 Jahren wurde die erste direkte Fluglinie zwischen Moskau und New York eröffnet. Hören Sie dazu einen Beitrag von Matthias.
Die Themen dieser Sendung. Tanzen muss sie auch können. In Paris wurde in dieser Nacht die Miss Ganguette gewählt. Gezeigt werden nur die Mütter gefallener Soldaten, nicht die von der Armee zerstörten Dörfer. In einer Ausstellung feiert das türkische Militär seinen Kampf gegen die Kurden. Und was heißt bitte Faschierten-Richtlinie? Seit der Präsidentschaft Österreichs haben die Dolmetscher in der EU Probleme. In diesem diesem zweiten Halbjahr hat Österreich die Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union übernommen. Und erst letzten Montag hat der österreichische Außenminister Wolfgang Schüssel das erste Treffen seiner Amtskollegen geleitet sein. Meine Damen und Herren, hiermit eröffne ich, klingt uns natürlich vertraut. Doch bereitet das Österreichische den Dolmetschern in der EU einige Probleme. Christiane Kirsch.
Wenn sich die Aussendung des Klubobmannes mit den Präsenzdienern beschäftigt und nebenbei noch die Frage der Pragmatisierung behandelt, dann muss man des Österreichischen schon recht mächtig sein, um zu wissen, worum es geht. Man muss wissen, dass eine Aussendung, eine Mitteilung und ein Klubobmann ein Fraktionsvorsitzender ist, dass mit der Pragmatisierung die Verbeamtung und mit dem Präsenzdiener der Wehrdienstleistende gemeint ist. Wie groß die österreichisch-deutschen Kommunikationsprobleme tatsächlich sind oder sein können, weiß die Übersetzerin Heidemarie Markert auch erst, seit sie von der Europäischen Union vor einigen Jahren den Auftrag erhielt, sich um die Ausdrücke des öffentlichen Bereichs in Österreich zu kümmern.
Der Auftrag kam mir also fast absurd vor. Ich dachte, was soll das? Ich wollte übersetzen und man hat mir gesagt, machen Sie uns eine Liste mit österreichischen Wörtern. Die hat sich dann zu einem Glossar ausgewachsen, aber ich war selbst wirklich erstaunt, dass ich fündig wurde.
Weil vor allem jetzt während der österreichischen EU-Präsidentschaft Übersetzer besonders gefragt sind, gab es zur Vorbereitung an der hiesigen Verwaltungsakademie eigene Österreich-Kurse für ausländische Dolmetscher, auf die vor allem Probleme mit der Amtssprache in Österreich warten.
Wenn Sie ein Schreiben von einem österreichischen Ministerium bekommen, stehen sehr oft Abkürzungen wie H.O. oder D.O., das heißt hierorts und dortorts, und um Antwort wird meistens ehebald gebeten und natürlich auch österreichische Titel wie Hofrat, wirklicher, unwirklicher Hofrat.
Was aber ist selbst ein unwirklicher Hofrat gegen den österreichischen Gerichtsvollzieher genannt?
Der Exekutor. Ja, und dementsprechend gibt es eben die Exekution, das Exekutionsgericht, Exekutionsverfahren und so weiter. Also Exekution heißt auch Pfändung.
Dass die Abschiebehaft in Österreich Schubhaft heißt, Gebühren und Zölle nicht erhoben, sondern eingehoben werden und eine Vermisstenmeldung hier Abgängigkeitsanzeige genannt wird, lernten Übersetzer der Schengen-Behörde bei Heidemarie Markert per Quiz, das sie selbst verfasst hat. Und eine Nachhilfestunde braucht auch, wer in Österreich erben will. Da nämlich geht es schnell um
Verlassenschaft, Verlassenschaftsgericht, die Einantwortungsurkunde.
Eine Verlassenschaft wäre bei uns eine Hinterlassenschaft und die Einantwortung der Erbschaft.
Das ist praktisch das Ergebnis der Verlassenschaftsabhandlung. Dadurch wird offiziell festgestellt, dass der Erbe in den Besitz bestimmter Dinge gelangt.
Wer jetzt immer noch nicht genug hat, der kann es ja mal mit Verben probieren.
Delogieren heißt jemand zwangsweise aus einer Wohnung verweisen, refundieren einen Geldbetrag zurückerstatten. Affischieren, Plakate aufkleben. Perlustrieren ist eine Person polizeilich durchsuchen.
Säckieren.
Belästigen, sehr unangenehm sein.
Aus Angst davor, dass spezielle österreichische Begriffe, Austriazismen also, mit der Zeit verloren gehen, hat sich Wien im Beitrittsvertrag mit der Europäischen Union 23 Wörter mit Brief und Siegel schützen lassen. Sie stehen nun gleichberechtigt neben den deutschen Ausdrücken auch in Verordnungen.
In der Praxis heißt das, es gibt einen Schrägstrich und es gibt dann die Hackfleisch-Verschierten-Richtlinie.
Die Übersetzerin Heidemarie Markert ist sehr zuversichtlich, dass es in Österreich weiterhin Faschiertes, Fisolen und Carfiol geben wird, denn bei ihren Forschungen hat sie festgestellt,
dass die Leute ihre Kultur sehr stark übers Essen definieren. Also sie wehren sich vehement gegen Begriffe wie Aprikose oder Quarktasche, solche Dinge. Aber wenn es darum geht, die Amtssprache zu harmonisieren, ist man sehr verständnisvoll.
Und das bedeutet ja wohl, bevor aus österreichischen Blunzen ordinäre deutsche Blutwürste werden, macht man aus dem Parteienverkehr in österreichischen Amtsstuben wohl noch eher gemeine Öffnungszeiten.
Europa heute ist mit diesem Beitrag aus Österreich und über das Österreichische am Ende angekommen.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen.
Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 210. In Deutschland gibt es seit 1956 die Wehrpflicht, aber nur für Männer. Seit 2 Jahren braucht man nur noch 10 Monate Soldat zu werden, und für junge Männer, die nicht Soldat werden wollen, gibt es einen 12-monatigen zivilen Ersatzdienst. In 10 Monaten kann man aber nicht Unteroffizier werden. Wer Unteroffizier oder Offizier werden will, dient mindestens 3 Jahre bei der Bundeswehr und wird auf die Verfassung vereidigt. Die Wehrpflichtigen brauchen nur zu versprechen, die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Sie geloben, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen, aber sie werden nicht vereidigt. Zu diesem feierlichen Gelöbnis müssen die Rekruten während ihres Grundwehrdienstes im Allgemeinen auf dem Gelände der Kaserne, in der sie untergebracht sind, antreten. Aber manchmal findet diese Zeremonie auch öffentlich statt. Dagegen protestiert fast niemand, aber in Berlin ist das anders, denn in Berlin sind besonders viele gegen den Wehrdienst. Das hängt damit zusammen, dass es in West-Berlin keine Wehrpflicht gab. Nur in Ost-Berlin musste man ebenso wie in der DDR Soldat werden. Weil man in West-Berlin nicht Soldat zu werden brauchte, kamen von 1956 bis 1990 viele junge Männer aus Westdeutschland, die keinen Wehrdienst und auch keinen Zivildienst machen wollten, nach West-Berlin. Und viele von ihnen haben schon vor 2 Jahren und auch dieses Jahr am 10. Juni wieder gegen das öffentliche Gelöbnis der jungen Soldaten protestiert. Damit sie die Zeremonie nicht stören konnten, musste man kontrollieren, wer dorthin kam. Wer dorthin wollte, brauchte dazu eine Einladung, und die bekamen fast nur Verwandte und Freunde der Rekruten. Bei denen, die schon verheiratet sind, durfte natürlich auch die Ehefrau zu dieser Zeremonie kommen, aber dass das wirklich ein öffentliches Gelöbnis war, kann man wohl nicht sagen. Das war so wie auf einem Kasernenhof, nur nicht auf dem Kasernengelände, sondern auf dem Platz vor dem Berliner Rathaus. Gegen rund 1000 Demonstranten musste man mehr als 2000 Polizisten einsetzen. Die Demonstranten waren gegen die Bundeswehr, aber es hat auch Proteste von Leuten gegeben, die die Bundeswehr akzeptieren, so ein feierliches Gelöbnis jedoch heutzutage nicht mehr zeitgemäß finden. Die SPD hat die Bundeswehr akzeptiert. Der stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses hat am Telefon gesagt, die Bundeswehr ist eine Verfassungsinstitution, und deshalb findet er es richtig, dass so eine Zeremonie in der Öffentlichkeit stattfindet, denn die Bundeswehr braucht man nicht zu verstecken. Natürlich gibt es in der Bundeswehr auch junge Leute mit rechtsradikalen oder rechtsextremen Einstellungen, aber die Bundeswehr sei nicht die Ursache des Rechtsradikalismus, sondern nur eine Widerspiegelung dessen, was in der Gesellschaft vorhanden ist. Er ist der Meinung, dass in der Bundeswehr aktive Demokraten tätig sind und nicht Leute, die die Verfassung nur halbherzig unterstützen. Die Offiziere und Unteroffiziere sind auf die Verfassung vereidigt. Und wer meint, die Bundeswehr sei nicht verfassungstreu oder sei nicht zum Schutz der Verfassung da, hat sich seiner Meinung nach in den letzten Jahren vielleicht zu wenig mit der Situation in der Bundeswehr beschäftigt. Er findet es schlimm, wenn man den Soldaten mit Misstrauen begegnet. Wenn man junge Leute zum Wehrdienst heranzieht, muss man ihnen auch Vertrauen entgegenbringen, denn mit Misstrauen betrachtet zu werden, hält niemand aus. Auf die Frage, welchen Eindruck er selber von der Zeremonie gehabt hat, antwortet er nicht, denn an diesem Tag sollten die jungen Männer im Mittelpunkt stehen, und er meint, sie haben auch im Mittelpunkt gestanden. Deshalb hat er sich mit ihnen unterhalten und sie nach ihren Eindrücken gefragt, und sie haben gesagt, dass die Zeremonie sie positiv beeindruckt hat, obwohl sie auch die Proteste registriert haben. Ihn selber hat auch nachdenklich gestimmt, dass so ein großer Aufwand notwendig war, weil man diese Veranstaltung vom Kasernenhof auf den Platz vor dem Rathaus verlegt hat und dass dann doch nur die Eingeladenen dabei sein konnten. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 210. Danke.